Ihr könnt mit mir das Matthäus-Evangelium aufschlagen, Kapitel 2. Wer eine Bibel braucht, keine da hat und sie gerne ausborgen möchte, wir haben hinten am Tisch welche stehen. Bedient euch, dann könnt ihr mitlesen. Wir hatten ja heute in unserem Anspiel zwei verschiedene Gruppen von Menschen. Da waren die Hirten und dann ging es auch viel um die Weisen. Und wir haben uns ja in letzter Zeit über Vorbilder im Glauben unterhalten. Und ich habe mir überlegt, über wen ich heute reden soll. Da habe ich mal gedacht, okay, die Hirten, denen sind Engel erschienen. Und weiß nicht, wenn dir eine Schar von Engeln erscheint und sagt, geh hier nach Bethlehem, dann würde ich wahrscheinlich auch gehen. Haben wir gedacht, die Weisen, die haben eigentlich noch mehr Glauben gehabt und die hatten weniger, zumindest vor Augen, Offensichtliches, dem sie nachfolgen konnten. Und deswegen möchte ich mal heute angucken, die Weisen aus dem Morgenland. In Matthäus 2 lesen wir von ihnen, in Vers 1, als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem. Machen wir da mal einen Punkt. Wir sehen vom Timing her, hier heißt es, als Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war. Das zeigt uns, dass die meisten Darstellungen und meisten Krippenspiele falsch sind, wo die drei Weisen aus dem Morgenland zu Jesus an die Krippe kommen, gleich nachdem er geboren war, und das sind die Hirten und die Weisen zusammen. Also wir sehen, die Weisen kamen in Wirklichkeit später. Je nachdem, vielleicht ein paar Monate, vielleicht eineinhalb Jahre ungefähr. Wird uns hier nicht genau gesagt, je nachdem, wann sie sich auf den Weg gemacht haben. War ja doch eine längere Reise. Und es wird uns genau gesagt, wann es war, in den Tagen Herodes, des Königs. Sie kam nach Bethlehem. Bethlehem war eine kleine Stadt oder ist eine kleine Stadt, ein paar Kilometer südlich von Jerusalem. Und in Vers 2, sie sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Ist bemerkenswert, wenn wir das hier lesen, ne? Vor allem, wenn wir darüber nachdenken, über Glauben. Das ist bemerkenswerter Glaube, den diese Männer hier hatten. Heiden, soweit wir wissen, kamen aus dem Osten, aus dem Gebiet von Babylonien. Das war eine weite Reise. Und diese Leute, die waren Sterndeuter, Astronomen würden wir heute sagen. Wörtlich eigentlich Magier, so wurden die bezeichnet. Das war die oberste Priesterklasse der Meder und später der Perser. Also wir würden heute sagen, das waren die Oberhäupter der Staatsreligion damals in ihrem Land. Und sie waren Ratgeber des Königs, das waren mächtige Männer in ihrer Gesellschaft und die waren auch daran beteiligt, einen neuen König einzusetzen, wenn das dran war. Das war einer ihrer Jobs. Und dann auch in späterer Zeit unter den Patern waren diese Magier einflussreiche Leute. Wahrscheinlich waren es nicht drei heilige Könige, wie es die Tradition sagt. Sie waren nicht wirklich Könige, sie waren mehr Oberpriester eigentlich. Im dritten Jahrhundert wurden sie dann zu Königen gemacht. Sieht man schön, wie sich Traditionen entwickeln. Wird auch nicht gesagt, dass sie drei waren, das hat man in diese drei Gaben, die sie dargebracht haben, hineingelesen. Und dann bis zum 6. Jahrhundert hatten die drei Jungs sogar schon Namen. Hießen sie dann Kaspar, Melchior und Balthasar. Und so ist auch heute noch die Tradition. Aber wir wissen eigentlich nicht, wie viele die waren. Wahrscheinlich wenn wir an diese Reise denken, war das nicht nur einfach so eine Gruppe von drei Leuten auf drei Kamelen, sondern eher eine große Karawane mit Geschenken, mit Pomp. Ich meine, das waren wichtige Leute. Wahrscheinlich hatten diese Soldaten dabei als Begleitschutz. Also stellt euch vor, so eine arabische oder persische Karawane mit viel Pomp sind die da aufgetreten und das hat Aufsehen erregt. Und warum sind diese drei angesehenen Priester von ihrer Hauptstadt in Babylon nach Israel gezogen? Ein kleines, unbedeutendes Land, ein kleines Kaff dort nach Bethlehem, das noch dazu von den Römern besetzt war. Und das ohne Einladung. Normalerweise hätte ein König nach der Geburt seines Sohnes die Einladung geschickt, hat gesagt, okay, mein Sohn ist geboren, Geschenke sind willkommen. Aber sie kamen ohne Einladung. Warum sind sie diesem Stern gefolgt? Und wir haben über Glauben gesprochen und wir haben gesagt, Glaube beginnt eigentlich immer bei Gott. Beginnt immer mit einer Offenbarung von Gott. Und wie ihr wisst, war über 500 Jahre vor diesem Ereignis ein Jude namens Daniel am Königshof in Babylonien. Den hat der Babylonierkönig Nebukadnezar nach Babel verschleppt. Und ihr könnt es im Buch Daniel nachlesen. Der Daniel konnte einen prophetischen Traum des Königs auslegen. Und daraufhin hat der König ihn zum Herrscher über die ganze Provinz Babel eingesetzt und zum Obervorsteher über alle Weisen von Babel. Also er war so der Chef der Magier dort am Königshof. Und dann später hat der Sohn von Nebukadnezar, der Belsazar, Daniel zum dritten Mann nach ihm und seinem Sohn befördert. Und dann, nachdem die Meder und Perser das babylonische Reich erobert hatten, hat der König Darius ihn zum zweiten Mann im Reich gemacht. Könnt ihr alles nachlesen im Buch Daniel. In Daniel 6, Vers 29 steht, und dieser Daniel stand in großem Ansehen unter der Regierung des Darius und unter der Regierung des Kyros des Persers. Also dieser Daniel, der Oberste über die Priesterklasse, der zweite Mann im Reich, der Oberste der Weisen, war ein gottesfürchtiger Mann. Er vertraut mit dem Alten Testament, mit den alttestamentlichen Prophetien. Ja, er war selber ein Prophet. Und er kannte diese sehr genauen Prophezeiungen im Alten Testament über den Messias, über den von Gott verheißenen Retter. Daniel selbst hat genau die Zeit prophezeit, wann dieser Messias kommen würde. In Daniel 9 wird gesagt, von dem Zeitpunkt an, als der Befehl des Perserkönigs erging, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu einem gesalbten Messias, einem Fürsten, sind es 7 Wochen und 62 Wochen. Also über 500 Jahre zuvor diese Prophetie. 69 Jahrwochen zu je 360 Tagen, das Mondjahr damals, kann man ausrechnen und kommt genau auf die Zeit von Jesus. Daniel hat auch prophezeit, als er diesen Traum des Königs ausgelegt hat, dass dieser Messias, dieser Gesalbte, alle menschlichen Reiche, alle Versuche der Menschen, sich selbst zu regieren, zerstören wird und dass er sein neues Reich aufrichten wird. Und ich bin mir sicher, dass der Oberweise, der Obermagier Daniel seinen untergebenen Magiern von diesen Prophetien erzählt hat und wahrscheinlich noch mehr. Wir finden im Alten Testament über 300 spezifische Prophetien über den Messias, die Jesus übrigens bis ins Detail erfüllt hat. Viele Details über sein Kommen, über sein Reich, auch dass er uns Menschen von unserer Schuld erlösen wird. Er wird das stellvertretende Opfer sein, um uns in Beziehung mit Gott zu bringen. Lest Jesaja 53 zum Beispiel. Und wir wissen es nicht genau, aber offensichtlich hat Daniel auch irgendeine Prophetie gehabt über einen Stern, der diesen Messias ankündigen wird und der die Menschen zu diesem König, zu diesem Retter führen wird. Von lesen wir nichts in der Bibel, ist Spekulation, aber von irgendwoher hatten diese Weisen zur Zeit Jesu diese Information. Daniel hat die Weisen seiner Zeit sicher gelehrt über das Kommen des Messias, das wurde weitergegeben und hier sehen wir diese Leute im Nahen Osten, dass auch sie Ausschau gehalten haben nach dem Messias. Und ich glaube, wir können viel lernen von diesen orientalischen Priestern. Nämlich sie glaubten an Gottes Wort. Und sie waren demütig. Denk dran, wer sie waren. Sie waren Oberste, sie waren hohe Priester ihrer Religion, sie waren ganz oben Herrscher in ihrem Land, aber sie waren bereit, sich vor dem Messias zu beugen. In Vers 2 sagen sie, wir sind gekommen, um ihn zu huldigen. Das heißt, ihn als König zu verehren, sich ihm unterzuordnen, seiner Herrschaft. Und so beginnt Glaube. Wenn du gerettet werden willst, musst du zu Jesus kommen und ihn annehmen als deinen Retter, persönlich, aber auch als deinen Herrn. In der Bibel steht, Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Stolzen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und so, wenn du selbstgerecht und hochmütig bist, dann kann Gott nichts für dich tun. Aber Gott rettet die Demütigen. Selig die Armen im Geiste, sagt Jesus. Wir sehen an diesen weisen Männern auch, dass sie Gott gesucht haben. Und ich mag, das ist eine Verheißung in der Bibel, wenn du Gott mit aufrichtigem Herzen suchst, dann wird er sich von dir finden lassen, dann wird er sich dir offenbaren. Das sehen wir schon im Alten Testament, in Jeremia 29 zum Beispiel, da sagt Gott, und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Er spricht es zu den Juden in Babylonien übrigens. Sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und Jesus hat es im Neuen Testament wiederholt. Er hat gesagt, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan werden. Wer sucht, der wird finden. Und Gott begegnet uns da, Gott holt uns da ab, wo wir stehen. Wenn wir offen sind für ihn. Wenn du offen bist, vielleicht noch am Zweifeln bist, bete zu Gott und sag, Jesus, offenbar dich mir. Wenn es dich wirklich gibt, wenn du real bist, wenn du lebendig bist, wenn du auferstanden bist, dann offenbar dich mir. Möchte ich herausfordern, nimm dir das Neue Testament und lies es einmal durch. Und sag, Jesus, wenn das stimmt, dann offenbar mir das, dann begegne mir persönlich. Möchte ich herausfordern. Dauert nicht lange, ist ein kurzes Buch eigentlich. 4 Evangelien. Gott wird dir begegnen, wenn du ein offenes Herz für ihn hast. Gott ist diesen Männern begegnet, als sie die Sterne beobachtet haben. Ich mag das. Gott begegnet uns da, wo wir sind. Es gibt viele Menschen eigentlich, die zu den Sternen geschaut haben und Gott gefunden haben. Isaac Newton zum Beispiel, der große Physiker und Mathematiker und Astronom, hat gesagt, die wunderbare Einrichtung und Harmonie des Weltalls kann nur nach dem Plane eines allwissenden und allmächtigen Wesens zustande gekommen sein. Das ist und bleibt meine letzte und höchste Erkenntnis. Und der deutsche Astronom Mädler, der Schöpfer der ersten Mondkarte, hat gesagt, ein ernster Naturforscher kann kein Gottesleugner sein. Denn wer gleich ihm so tief in die Werkstatt Gottes geblickt und Gelegenheit hat, die ewige Weisheit zu bewundern, der muss vor dem Walten des höchsten Geistes seine Knie beugen. Im Psalm 19 heißt es, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Ein Tag sprudelt dem anderen Kenntnis zu und eine Nacht meldet der anderen Kenntnis. Die Schöpfung bezeugt Gott, dass wir nach einem wunderbaren Plan geschaffen sind, wie alles perfekt fein abgestimmt abläuft in diesem Universum und bis in die kleinste Zelle. Das kann nur ein wunderbarer, intelligenter, mächtiger Planer gewesen sein, der sich das ausgedacht hat. Wenn du glauben kannst, dass es durch Zufall entstanden ist, dann bewundere ich deinen Glauben, echt. Das kann ich nicht glauben. Ich würde dir niemals glauben, dass dein Auto draußen vor der Tür durch Zufall entstanden ist oder sich zusammengebaut hat. Da war eine Explosion vor Millionen von Jahren und heute haben wir das Auto. Zufall. Leute, wir, unser Körper, unser Universum, wenn wir es anschauen, das ist viel, 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 viel komplizierter als ein Auto. Und wir wissen, hinter so einem Auto stecken Tausende, vielleicht Hunderttausende von Mannstunden, wo intelligente Planer konstruiert haben und geplant haben. Und so ist es auch mit dieser Schöpfung. Wer ohne manipuliert zu sein, unvoreingenommen Gottes Schöpfung ansieht, der muss sagen, da ist ein Plan, ein wunderbarer Plan. Es muss einen Planer geben, es muss einen intelligenten, persönlichen Schöpfer geben. Das ist die einzige logische und wirklich vernünftige Erklärung und Annahme. Aber Gott begegnet den Menschen dort, wo sie sind, dort, wo sie stehen. Den Astronomen, als sie in die Sterne schauen, den Hirten auf dem Feld, dem Zacharias dort im Tempel. Willst du Gott besser kennenlernen? Oder willst du Gott kennenlernen? Dann ist die Frage eigentlich nur, wo ist dein Herz? Bist du ein Sucher? Weil Gott sagt, wer sucht, der wird finden. Also die Weisen haben den Stern gesehen hier, die waren begeistert, haben sich auf die weite Reise gemacht, um ihn zu ehren. Das zeugt von Glauben, sie haben Gottes Offenbarung gehabt und sie haben einen Schritt im Glauben gemacht, sind einfach dem nachgefolgt, was Gott ihnen gesagt hat, haben darauf vertraut. Und sie kommen nach Jerusalem. Sie haben gedacht, die Juden werden schon wissen, wo ihr König geboren ist. Und sie kommen in die Hauptstadt, nach Jerusalem, wo der König gelebt hat, wo der Tempel ist, wo die Theologen sind. Und ich glaube, sie waren ein bisschen enttäuscht. Weil statt hier Juden zu finden, die begeistert sind, dass ihr neuer König geboren ist, finden sie einen paranoiden König und eine korrupte, geistig tote religiöse Leiterschaft. Vers 3, lass uns weiterlesen. Als aber der König Herodes es hörte, war er nicht besonders erfreut, sondern wir lesen, er wurde bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Und das ist ein interessanter Kontrast, ne? Wenn wir das vergleichen hier, die Weisen aus dem Morgenland und auf der anderen Seite die jüdischen Leiter. Sie folgen Gottes Wort nach, die anderen sind bestürzt. Vor allem hier der Herodes. Herodes der Große, er war der König zu dieser Zeit. Er war ein Idumäer, ein Nachkomme Esaus. Und er hat sich gegen die jüdische Linie der Makkabäer, ich weiß nicht, wer davon schon gehört hat, das ist die Zeit zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament, das waren Juden, eine jüdische Familie, die Israel vor der Vorherrschaft der Syrer befreit hat. Aber dieser Herodes hat sich durchgesetzt durch die Nachkommen dieser Makkabäer und mit Unterstützung der Römer 37 vor Christus die Macht an sich gerissen und er wurde zum König der Juden. Und Herodes ist bekannt geworden als einer der größten Baumeister in der Antike. Könnt ihr heute noch sehen. Viele bedeutende Bauwerke in Jerusalem, den Tempel, der zerstört wurde von den Römern. Aber Masada kann man heute noch besuchen, ist absolut faszinierend. Caesarea. Herodes der Große war ein kleiner Mann, machthungrig, paranoid. Der hat alle umbringen lassen, die ihm irgendwie eine Konkurrenz gewesen wären und er hat vor seiner eigenen Familie nicht Halt gemacht. Es gab damals einen Spruch, dass die Römer gesagt haben, es ist sicherer, das Schwein von Herodes zu sein, als einer seiner Söhne. Und das war wirklich so. Und ihr könnt euch vorstellen, als der König Herodes gehört hat, dass diese Königmacher aus dem Nahen Osten nach Jerusalem gekommen sind und sich hier erkundigen, wo der neue König der Juden ist. Der hat mal die Panik bekommen und es war für ihn beunruhigend und können wir glauben, wenn Herodes beunruhigt war, dann war das für alle beunruhigend, dann sind Köpfe gerollt. In Vers 4 lesen wir, er, Herodes, versammelte alle hohen Priester und Schriftgelehrten, das waren die Theologen des Volkes, und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm, zu Bethlehem in Judäa, denn so steht durch den Propheten geschrieben, Prophet Micha, und du Bethlehem und Juda bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. Also war genau prophezeit über das Kommen Jesu, wo er geboren wird, in Micha 5. Messias wird in Bethlehem geboren werden, das ist auch interessant. Bethlehem war die Stadt Davids. Jesus, der Nachkomme Davids, der Sohn Davids, wurde in der Stadt Davids geboren. Bethlehem, Bethlehem bedeutet so viel wie das Haus des Brotes. Bethlehem, die Gegend um Bethlehem, war eine fruchtbare Gegend im Kontrast zu der Wüste Judäas. Und so ist das Brot des Lebens im Haus des Brotes auf die Welt gekommen. Das ist auch interessant. David war ein Hirte. In Bethlehem gab es viele Hirten. Es war fruchtbares Weideland. Der gute Hirte kam aus der Stadt der Hirten. Die Opferlämmer für den Gottesdienst im Tempel wurden dort gezüchtet. Das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Er wurde geboren in dieser Stadt. Das ist faszinierend, wie alles zusammenpasst, oder? Vers 7. Dann berief Herodes die Weisen heimlich und erforschte genau von ihnen die Zeit der Erscheinung des Sternes. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kindlein. Wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet es mir, damit auch ich komme und ihm huldige. König war verunsichert. Wir wissen, er belügt hier die Weisen, er will den Messias töten, weil er ihn als Konkurrenten für seinen Thron sieht. Vers 9. Sie, die Sterndeuter, aber zogen hin, als sie den König gehört hatten, und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich sehr mit großer Freude. Begeistert über den Messias, begeistert über diese Bestätigung. Na, Gott spricht, wir folgen seinem Wort nach und wenn Gott uns führt, dann bestätigt er auch. Und ich finde es wieder interessant, diesen Kontrast zwischen den heidnischen Sterndeutern und den Theologen, den jüdischen Priestern in Jerusalem. Das ist bemerkenswert, das ist traurig eigentlich. Ich meine, diese Theologen in Jerusalem, die kannten die Schrift ganz genau. Die kannten das Alte Testament. Und da kommt diese Karawane, dieses Spektakel, diese hohen Priester von weit her, die sagen, der Messias ist geboren. Sie gucken nach, wo wird der Messias geboren? Oh, in Bethlehem. Aber die machen sich nicht mal die Mühe, die paar Kilometer nach Bethlehem zu laufen und mal nachzugucken. Das waren die Priester, der Papst und seine Kardinäle. Damals, wenn wir es auf heute umlegen wollen. Das waren die Obersten ihrer Religion. Die hatten die Verheißung des Messias und denen war es eigentlich furzegal, was da in Bethlehem passiert ist oder nicht passiert ist. Die waren nicht daran interessiert, den Messias zu treffen. Die waren eingeschlafen. Für sie war das alles tote Theologie. Und Leute, solche Theologen findet ihr heute auch noch zuhauf an Unis. Für die das graue Theorie ist, aber die Gott nicht persönlich kennen. Und das ist traurig. Geben eigentlich Unglauben weiter, statt Glauben weiterzugeben. Das hat nichts mit ihrem Leben zu tun. Das Traurige daran ist, es, was Unglauben tut in unserem Leben, wenn wir Gott nicht glauben, dann vermissen wir die Party. Vermissen wir das, was Gott für uns hat. Das, was er für uns getan hat. Weil Jesu Werk am Kreuz für uns wird nur durch Glauben persönlich. Es ist wie ein Scheck, der unterschrieben ist. Und du hast hier Millionen 10 Millionen Euro, was du nie bezahlen konntest, und Scheck kann deine ganze Schuld bezahlen. Und Jesus bietet dir diesen Scheck an. Sagt, vertrau mir, dass ich für deine persönliche Schuld gestorben bin am Kreuz. Und du wirst gerettet werden, du wirst Vergebung haben, du wirst befreit werden von dieser Schuld und versöhnt werden mit Gott, und du kannst Gemeinschaft mit ihm erleben, das, wozu du geschaffen bist. Aber du musst diesen Scheck einlösen, und das tust du durch Glauben. Wenn du den Scheck ins Eck wirfst oder im Mülleimer oder ins Regal stellst wie deine Bibel und nicht beachtest, was Gott gesagt hat, dann hast du nichts davon. Nur ein eingelöster Scheck bezahlt deine Schuld. Und so Unglaube vermisst das, was Gott für dich hat. Unglaube versaut dir dein Abenteuer mit Gott auch. Persönliche Beziehung mit ihm. Warum bist du heute Morgen hier? Ist Weihnachten für dich tote Theorie? Bist du einfach in der Kirche, weil es halt Tradition ist, und Weihnachten, naja, bin ich halt mal da? Oder ist Jesus was Lebendiges für dich? Suchst du Gott? Suchst du Beziehung mit dem lebendigen Gott, mit dem Retter? Bist du hier, um ihn anzubeten? Bist du jemand, der Gott vertraut, der sich im Glauben auf seine Verheißungen, auf sein Wort einlässt? Oder lässt sich kalt, so wie diese Priester, diese religiösen Leute in Jerusalem? Ich bete, dass Gott nicht zulässt, dass wir so religiöse Schläfer werden wie die. Dass wir auch nicht zufrieden werden, so bequem, zufrieden mit unserem geistlichen Status quo, unbeeindruckt von dem, was Gott tun will. Leute, Jesus kommt wieder, das hat er uns verheißen. Unser Messias, unser Erlöser. Und die Bibel sagt uns, jetzt ist die Zeit, wo jeder, der den Namen des Herrn Jesus anrufen wird, jeder, der ihm vertraut, der wird gerettet werden aus seiner Schuld. Und Jesus sagt uns, jetzt ist die Zeit, Belohnungen im Himmel zu sammeln, Schätze im Himmel zu sammeln, einen Unterschied für Jesus zu machen hier in dieser Welt. Jetzt ist die Zeit, wo Gott seinen Heiligen Geist ausgießen will, um eine Ernte einzufahren. Und er will dich und mich gebrauchen als seine Botschafter. Ich wünsche mir, dass wir an der vordersten Front von dem sind, was Gott tun will in dieser Welt heutzutage. Nicht, dass wir irgendwo pennen, sondern dass wir begeistert sind, dass wir aktiv sind, dass wir gläubig sind. Aktiver Glaube, nicht passiver Glaube, so wie diese Weisen aus dem Morgenland. Die haben sich auf Gott und seine Verheißung eingelassen und sie sind Jesus begegnet. Und die, die ihn suchen, die werden ihn finden. Also Alternative, wo bist du in dieser Geschichte? Bist du ein Sucher oder bist du ein Schläfer? Vers 10. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich sehr mit großer Freude. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kindlein mit Maria, seiner Mutter. Also seht ihr wieder, sie sind nicht mehr in einem Stall, sie sind in einem Haus. Heißt auch nicht, sie sahen das Baby in der Krippe, sondern die Mutter mit dem Kind. Also war einige Zeit später. Und sie fielen nieder und huldigten ihm. Das heißt, sie beteten ihn an, verehrten ihn. Und sie taten ihre Schätze auf und opferten ihm Gaben, Gold und Weihrauch und Myrrhe. Auch diese drei Geschenke sind prophetisch. Sie wussten viel über den Messias von Daniel. Gold war das Metall der Könige. Und Weihrauch, wisst ihr, das haben die Priester im Tempel dargebracht. Und Myrrhe, das war so ein wohlriechendes Harz, das wurde verwendet zum Einbalsamieren von Toten. Prophetisch über Jesu Begräbnis. Der Messias wird ein König sein. Jesaja 9. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Jesus ist ein wahrer König. Jesus ist aber auch ein Priester. Prophet Zacharja hat uns gesagt, dass der Messias nicht nur ein König sein wird, sondern dass er auch ein Priester sein wird. In Zacharja 6, Vers 13, da heißt es, ein Priester wird auf seinem Thron sein. Und was ist ein Priester? Ein Priester ist ein Mittler zwischen Menschen und Gott. Jesus ist unser Hohepriester, der für uns eintritt. Jesus ist der, der uns in Beziehung mit Gott bringt. Er hat gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 5 heißt es, denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab. Und auch das war prophezeit, dass der Messias, der König, der Priester, sterben wird für sein Volk. Er war nicht nur der Priester, sondern er war auch das Opferlamm. Im Hebräerbrief haben wir gerade davon gelernt. Ne? Er war das Opferlamm, das für unsere Sünden bezahlt hat, die wir nicht bezahlen können, den Preis, den wir uns nicht leisten können. Er hat ein perfektes Leben für dich gelebt, ein sündenloses Leben, was du nicht leben kannst. Und er hat die Konsequenz für deine Schuld am Kreuz für dich getragen. Deine Schuld auf sich genommen, damit du frei sein kannst davon. Er ist auf deinem Kreuz gestorben, der Vater hat ihn behandelt, als hätte er dein Leben gelebt, damit er dich so behandeln kann, als hättest du Jesu Leben gelebt, ein sündenloses Leben. Und das wird dir zugerechnet, wenn du es im Glauben für dich persönlich in Anspruch nimmst und sagst, Jesus, ich glaube, dass du für meine persönliche Schuld gestorben bist. Komm in mein Leben. Ich möchte dich annehmen als meinen Retter und ich möchte dich zu meinem Herrn machen. Dann findet eine Überweisung statt. Deine Schulden, deine ganze Lebensschuld wird auf Jesus überwiesen und ist bezahlt und sein perfektes, heiliges Leben wird dir zugerechnet und du kannst Beziehung und ewiges Leben mit Gott erleben. Gemeinschaft mit ihm für immer. Weil das Trennende, diese Schuld, die dich von Gott trennt, ist weggenommen. Jesaja 53 lesen wir davon, von dem Messias Jesus als unserem Opferlamm. Wieder Prophezeiungen, die hunderte Jahre zuvor prophezeit wurden. Da heißt es, er war durchbohrt um unserer Sünden willen. Prophezeiung wurde gegeben, bevor die Kreuzigung überhaupt erfunden war. Er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Beziehung mit Gott wurde geheilt, wenn du es nur annehmen willst. Und so mit diesen Gaben haben die Weisen aus dem Morgenland anerkannt, wer Jesus ist. Und sie fielen nieder und sie huldigten ihn. Was für ein Bild es gewesen sein muss. Ha? Diese mächtigen Männer, diese Karawane, die vor dem Haus gestanden ist. Und hier diese mächtigen Männer fallen nieder vor diesem kleinen Kind auf ihre Knie oder auf ihr Angesicht und beten ihn an als Messias, als Retter und als Herrscher. Die hatten großen Glauben. War nicht so, wie sie es erwartet haben. Der König der Juden war nicht im Palast in Jerusalem geboren. Er war nicht der Sohn des Königs. Er war nicht ein Hohepriester oder der Sohn des Hohenpriesters. Er war der Sohn eines einfachen Zimmermanns in einem einfachen Haus, in einem kleinen Kaff. Aber sie haben Gott geglaubt, seinem Wort, seiner Führung. Und manchmal, wenn Gott uns führt und Gott uns aufruft, ihm zu vertrauen, macht es nicht immer Sinn für uns. Wie wir im Zeugnis von der Karina gehört haben heute. Wenn Gott sagt, sei dankbar für alles. Aber wie kann ich dafür dankbar sein, dass ich nichts mehr sehe? Aber als Karina sich im Glauben darauf eingelassen hat, hat Gott Dinge verändert. Und Gott hat es benutzt. Und Gott sagt uns das im Römerbrief 8, Vers 28, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Auf irgendeine Art und Weise wird Gott es verwenden in deinem Leben zum Guten, wenn du ihm vertraust, wenn du dich darauf einlässt. Also nicht immer macht es, wenn wir zurückschauen, macht es Sinn, aber in der Situation macht Gottes Reden nicht immer unbedingt Sinn. Wir seine Gebote lesen oder wie er sagt, wie wir ein heiles Leben führen können. Wir sagen, aber hier die ganze Welt lebt anders. Nee, vertrau mir. Und es ist heil und es ist gut, so zu leben. Die Weisen waren Männer des Glaubens. Sie vertrauten Gottes Führung. Wie ist es mit dir? Vertraust du Gott, seinem Wort? Leute, wir haben so viel mehr als diese Weisen aus dem Morgenland hatten. Wir leben nach den Fakten. Wir leben, nachdem Jesus diese 300 Prophetien aus dem Alten Testament erfüllt hat. Wir leben, nachdem Jesus gestorben ist am Kreuz und den Preis für unsere Schuld bezahlt hat und nachdem er auferstanden ist und er lebt und er will dir ein neues Leben schenken, Leben in Beziehung mit ihm. Und Jesus hat gesagt, ich gebe euch ein Zeichen, dass ich der bin, der ich behaupte zu sein und dass ich wieder auferstehe nach 3 Tagen. Und das ist eins der am besten bezeugten Fakten der Geschichte, dass Jesus tot war und dass er wieder gelebt hat. Hunderte haben das bezeugt. Denkt an Paulus. Er hat das Leben von vielen verändert, die von Saulus zu Paulus geworden sind. Ohne Zweifel ist Jesus der, der behauptet hat zu sein. Also was machst du damit? Was mache ich damit? Wirst du ihn annehmen als dein Opferlamm, als deinen Mittler? Wirst du ihn anbeten? Wirst du ihm nachfolgen? Wirst du ihn feiern? Oder bist du so ein Penner wie die Religiösen in Jerusalem? Gott fordert uns heraus, im Glauben zu leben. Vers 12 zum Abschluss. Und als sie im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg hin in ihr Land. Wieder, sie hatten eine Offenbarung von Gott und sie sind im Glauben nachgefolgt, haben sich darauf eingelassen, auf das, was Gott ihnen gesagt hat. Sie folgten Gott. Ich bete, dass das für uns Wahrheit ist in diesem neuen Jahr, wenn wir in dieses neue Jahr reinschauen, dass es ein Jahr ist, in dem wir Gott nachfolgen, dem, was er uns sagt. Und ihm vertrauen, weil das ist ein heiles Leben. Amen. Vater, wir wollen dir Danke sagen für dein Wort. Wir danken dir für diese Vorbilder im Glauben, die du uns schenkst. Wir danken dir vor allem, dass du Jesus uns so lieb gehabt hast, dass du Mensch geworden bist und gekommen bist, um ein Opferlamm zu sein für uns. Um für uns an ein Kreuz zu gehen. Von dieser Krippe an ein Kreuz für mich. Das überwältigt mich, Gott. Und Herr, wir lieben dich, weil du uns zuerst geliebt hast. Und ich bete, dass du unseren Glauben stärkst heute Morgen. Dass wir Menschen sind, die dir vertrauen. Dass wir dankbar sind, Herr. Wir wollen dir Danke sagen, dass wir sehen können und gehen können und dass wir genug Klamotten haben und eine Karre vor der Tür, mit der wir hierher gefahren sind. Und dass wir uns frei hier versammeln dürfen, ohne Angst zu haben vor Bombenanschlägen, wie es viele Geschwister im Nahen Osten von uns heute haben. Wir haben Grund genug, dankbar zu sein. Danke für unsere Familien, Herr. Danke, dass wir einander hier haben. Du bist ein wunderbarer, guter Gott. Wir wollen dir nachfolgen, Jesus. Stärke uns dazu. Darum bitte ich dich. Amen.